Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und ich habe heute wieder einen ganz spannenden Gast hier. Ich begrüße zunächst erstmal Rainer Pittek. Hallo Rainer.
Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung.
Ja, jetzt habe ich ja das große Privileg, da ich ja selber Veranstalter bin, ich muss ja niemanden um Erlaubnis fragen. Meinen Kunden gegenüber sage ich schon mal, ich bin wirtschaftlich unabhängig und kann mir meine eigene Meinung erlauben. Das heißt also, losgelöst davon, dass ich immer bemüht bin, meinen Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich mega Mehrwert zu bieten, habe ich dich tatsächlich als Interviewpartner ausgesucht, weil ich das Thema Bergsteigen so extrem spannend finde. Ich weiß, du bist Leadership-Experte, Extrem-Bergsteiger, du machst viel auch Teamentwicklung und hilfst Menschen, Unsicherheit im Leben zu vermeiden. Und das sind alles Themenbereiche, die ich extrem spannend finde, aber ich bin halt auch fasziniert von Bergsteiger und deshalb würde ich gerne damit anfangen, wenn das für dich in Ordnung ist.
Sowieso, klar, leg los.
Also, es war so, ich war 19, heute bin ich 45, schon ein paar Tage her, da kam eine Freundin zu mir und sagte, Philipp, ich würde dir gerne was schenken, aber irgendwie habe ich das Gefühl, du hast schon alles und ich weiß gar nicht, was du gebrauchen könntest. Und da habe ich gesagt, weißt du, ganz ehrlich, ich würde mich über eine Dokumentation zum Mount Everest freuen. Und dann guckte die mich an und dachte, ich würde sie auf den Arm nehmen. Und dann sagt sie, was willst du denn damit? Da sage ich, ich würde mir das wirklich angucken, weil ich fasziniert bin von so einem Berg und diesen Strapazen, die man auf sich nehmen muss und dem Ganzen da hochzukommen. Und tatsächlich gucke ich auch heute immer noch gerne so Real häufig ja auch vom Everest und Rainbow Valley und wie die Sachen alle heißen, du wirst es alles besser kennen als ich, wo meine Frau jetzt immer ein bisschen schockiert ist, wenn ich sage, schau mal, der ist tot, weil die ja im Prinzip da auch solche dramatischen Szenen teilen und auch die anderen Berge, die man so unter Extrembedingungen besteigen kann. Und jetzt haben wir heute mit dir jemanden hier, der uns einfach mal einen Blick hinter die Kulissen erlauben kann, weil daraus resultiert ja auch viel, was du nutzt für deine Vorträge, für deine Seminare, für deine Coachings. Aber lass uns damit mal anfangen. Was hat dich motiviert, Bergsteiger zu werden?
Ja, das ist eigentlich wirklich sehr, sehr lange her. Über 45 Jahre ist das her. Ich bin 60, also ich war damals so 14, 15 und war damals ein sehr, sehr ambitionierter und auch leistungsstarker Handballer. Und da habe ich bei einer Bergtour mit meinen Eltern das erste Mal auf einem Klettersteig Fels in die Hand bekommen. Und ich habe in dem Moment gewusst, das ist es, das ist mein Ding, ich will Kletterer werden. Egal, was es braucht dazu, ich will der beste Kletterer werden, der ich werden kann. Ja. Und seitdem hat mich das Leder dann auch nicht mehr interessiert und ich habe alles dran gesetzt, einfach klettern zu lernen und der Kletterer zu werden. Also vom Naturell her war ich immer viel mehr Kletterer als Bergsteiger bzw. Höhenbergsteiger. Mich hat also immer der Fels interessiert, die steile Wand, die möglichst schwierige Route zu einem Gipfel.
Mhm. Du hast ja auch dieses Thema Nordwand, auch da können wir gleich gerne nochmal drauf eingehen, aber jetzt möchte ich trotzdem erst nochmal diese Chance nutzen, mit jemandem zu reden, den ich auf der einen Seite schon im normalen Leben kennengelernt habe und weiß, der ist nicht einfach nur irgendwo runtergefallen und hat jetzt so einen Dachschaden, sondern der steht mit beiden Beinen im Leben und der hat halt da in dem Bereich Erfahrung. Ich habe ja auch mal mit Reinhold Messnermann ein Seminar gemacht, fand ich auch mega spannend, aber der hat so eine etwas andere Art, das vorzutragen, von daher jetzt zurück zu dir. So, du hast also diese Faszination für den Fels entwickelt und jetzt habe ich ja Bilder von dir gesehen, wo du da auch in so einer vereisten Wand hängst und dann da rumkraxelst und so weiter. Was war so der erste Weg? Hast du erstmal, ich nenne das mal, ich weiß nicht, wie man das als Fachmann nennt, trockenen und grünen Berg beklommen oder bist du direkt in den Schnee gestartet? Wie hat es angefangen?
Das hat für mich eigentlich sehr herausfordernd angefangen in den heimatlichen Bergen. Also ich bin in Kärnten geboren und habe das Klettern in den Grenzbergen zu damals Jugoslawien, heute Slowenien begonnen, dann in den Karawanken. Und ich habe mir irrsinnig schwer getan beim Klettern. Ich war eigentlich überhaupt nicht talentiert, viel zu groß auch eigentlich für das Klettern. Und ich habe mir eigentlich von Beginn an alles erarbeiten müssen, also wirklich hart erarbeiten müssen. Und da kommen wir vielleicht später dann nochmal dazu. Habe aber darüber die Fähigkeit eben auch entwickelt, wirklich komplexe Bewegungsabläufe in der Vorstellung aufzuschlüsseln, mir genau vorstellen zu können, was ich wann wie tun muss, wie ich die Finger halten muss, den Ellenbogen höher setzen muss, um sozusagen die nächste Stelle zu schaffen. Viele talentierte Kletterer sind da einfach, ohne sich groß Gedanken zu machen, einfach raufgeklettert. Ich habe mir das eher so hart erarbeiten müssen, bin aber durch dieses frühe Konfrontation mit echten Schwierigkeiten habe ich zum einen aber auch einen starken Willen entwickelt. Das ist auch eine Kraft, ja, und auch eine gewisse Frustrationstoleranz und gleichzeitig auch ein Nervenkostüm, das mir später sehr, sehr stark geholfen hat. Also Wille, Frustrationstoleranz und Nervenkostüm sind auch Kräfte, die man beim Bergsteigen braucht und die man entwickeln muss. Und die habe ich eigentlich von Beginn an schulen müssen und bin in den Bereichen eigentlich dann auch relativ stark geworden.
Ja, ich bin ja auch ein ganz großer Verfechter von der Philosophie, dass man sehr viel Selbstbewusstsein braucht. Das ist aus meiner Sicht so ein Klammerbegriff, der vieles von dem, was du gerade skizziert hast, auch zusammenfasst. Weil in dem Moment, wo du da vielleicht am Berg auf dich alleine gestellt bist, musst du dich ja auf dich und deinen nächsten Move verlassen können. Und wenn du dann irgendwie die Kontrolle verlierst, Angst entwickelst oder so, dann wirst du ja wahrscheinlich einfach auch tendenziell scheitern. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, dass man da viel in frühen Jahren für tut. Ich gebe mir sehr viel Mühe bei meinem Sohn, das jetzt schon aufzubauen, dass man sich erstmal einfach die Sachen selber zutraut. Ich finde es spannend, was du gerade so als Nuance mal hast fallen lassen. Ich hatte gar kein Talent und habe mich dann einfach hart durchgekämpft. Das ist ja eine große Erkenntnis. Der ein oder andere zieht sich ja gerne schnell zurück und sagt, ja, ich konnte da nie wirklich erfolgreich werden, weil ich hatte kein Talent. Aber letztlich lässt sich ja Talent auch in vielen Fällen durch harte Arbeit und hohen Einsatz in irgendeiner Form kompensieren. Es geht sicherlich einfacher, wenn du beides kombiniert einsetzen kannst. Aber wenn du nur den Willen hast, dann ist es also auch möglich, ja?
Also meine Erfahrung ist, dass ganz viele talentierte Kollegen, Kletterpartner in dem Moment, wo sie an echte Schwierigkeiten gekommen sind, dann eher aufgegeben haben als Menschen, so wie ich, die echt von Beginn an sozusagen lernen mussten, mit Schwierigkeiten umzugehen, die dann eigentlich das Durchhaltevermögen, die Disziplin, die Frustrationstoleranz hatten, trotzdem weiterzumachen. Ja. Und das hat mir mehrfach im Leben dann auch geholfen.
Das ist eine spontane These. Ich weiß gar nicht, wenn man da länger drüber nachdenkt, ob ich dabei bleibe, aber spontane Idee. Könntest du sagen, dass jemand, der Talent hat, vielleicht nach hinten raus auch gar nicht zwingend Bestleistung erreicht, weil ihm einfach alles so leicht fehlt, dass er fällt, dass er den Ehrgeiz nicht entwickelt, notwendiges Training Zeit für Training und weiter und Verbesserung zu investieren, weil er denkt, ach, das wird schon, und sich immer so aufs Improvisationstalent verlässt. Wie wäre so deine Sicht auf die Sachen?
Ja, also ich glaube durchaus, dass Talent natürlich kein Hindernis ist, per se einmal. Es ist eine gute Startvoraussetzung. Wenn es mir aber nicht gelingt, darüber hinaus auch diese notwendige Disziplin aufzubauen, die Hartnäckigkeit, die Beharrlichkeit, das Dranbleiben, dann werde ich vermutlich sozusagen nicht das Potenzial erreichen, das andere erreichen können, die einfach knallhart arbeiten, ja. Auf Dauer.
Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, du hast jetzt also angefangen, da die ersten, ich sag mal, Besteigungen da zu machen, war das dann direkt erstmal nur frei oder direkt schon mit irgendeiner Ausrüstung, wo du dich da irgendwo im Fels auch festgebunden hast und vielleicht auch wirklich dann da verankern musstest?
Also ich habe mich relativ schnell darum bemüht, die Basics zu erlernen in einem Kurs ordentlich. Ich war eigentlich, auch wenn das vielleicht auf dem einen oder anderen Foto nicht so ausschaut und nicht so rüberkommt, ich war immer ängstlich bis vorsichtig als Kletterer. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich das Ganze seit 45 Jahren mache und noch immer lebe und keine größeren Probleme gehabt habe dabei. Aber ich habe mich eben von Beginn an darum bemüht, das ordentlich zu lernen, habe dann aus der Schule einen guten Freund von mir ebenfalls motiviert, damit anzufangen. Und das war so auch die ersten Jahre die bevorzugte Seilschaft, so nennt man das beim Klettern. Dann ist im Gegensatz zum üblichen Gebrauch des Wortes sehr positiv konnotiert. Das heißt, gemeinsam sich mit jemandem zusammenzuspannen, um gemeinsam Herausforderungen zu meistern, die einer alleine nicht packen würde. Ja. Und das war so der Einstieg im Grunde. Ja.
Wenn man so einen Einstieg wählt in den Berg, geht man dann erstmal so die Berge, wo es vielleicht ein bisschen steiler und ein bisschen kniffliger wird, wo es vielleicht auch ein bisschen schwierig ist, den nächsten Tritt direkt zu identifizieren, oder bist du direkt in die Steilwand gegangen und hast gedacht, ach ja, komm, irgendwie werden wir da schon hochkommen. Wie hast du so angefangen?
Naja, also du suchst dann natürlich vorsichtig jeweils diese Routen aus, die du glaubst meistern zu können, ohne dass du in Schwierigkeiten kommst. Das Klettern damals, so zu Beginn der 80er Jahre, wie ich begonnen habe, war ja ganz anders als das Klettern heute. Wir hatten nicht die Trainingsmöglichkeiten, die man heute hatte. Das Sportklettern als solches war eigentlich noch nicht wirklich bei uns angekommen, und es gab auch keine Kletterhallen. Heute steigt man ja mehr oder weniger in den Klettersport über die Kletterhalle und über das Sportklettern ein. Es gibt Kletterer heute, die klettern jahrelang in der Halle, ohne dass sie auf den Gedanken kommen, jemals ins Freie zu gehen, an einen richtigen Fels. Und wenn sie es dann tun, dann sind sie meistens von der Halle schon so trainiert, dass sie ganz andere Schwierigkeiten meistern können. Und die gehen dann natürlich auch hauptsächlich in die Sportklettergebiete beziehungsweise in gut abgesicherte Routen. Für mich war da der Einstieg noch ein echtes Abenteuer. Das alpine Klettern, die Karawanken selber sind sehr brüchiges Gestein. Wir haben begonnen mit steifen Bergschuhen zu klettern, also nicht mit den gefühlvollen weichen Kletterschuhen, die man heute hat. Und insofern waren das einfach so leichtere Routen, wo es langsam steiler wird, wo du quasi die Hände zwar brauchst, aber dich dann raufarbeitest, bis es eben Grad für Grad dann steiler wird und du tastest dich einfach aus reinen Überlebensüberlegungen, tastest du dich langsam ran. Ja? Also alles andere wär fatal.
Welche Rolle spielt bei sowas, wenn du dich einer neuen großen Herausforderung näherst und dann ja im Prinzip die Berge immer anspruchsvoller werden und so? Welche Rolle haben da Vorbilder gespielt? Hast du einfach dich auf dich selber verlassen und so eine gewisse Faszination beim Blick in die Ferne entwickelt, hast gesagt, der ist der Nächste? Oder hast du dich, wegen du dich über die Routen informiert hast, auch informiert, wie andere Profis, die man vielleicht auch damals schon irgendwie so ein bisschen wahrgenommen hat, Internet war jetzt vielleicht nicht der Primärkanal zu dem Zeitpunkt, aber anderweitig kannte, hast du dich an Vorbildern orientiert und davon auch Tipps und Strategien abgeleitet oder hast du alles intuitiv selbst entwickelt?
Nein, das ist eher so eine Art Wechselspiel. Bei uns hat es damals so eine Kletterrunde gegeben von sehr guten Kletterern, keine Profis, aber eben sehr gute Kletterer, die vielleicht so 2-3 Jahre älter waren als wir damals, die schon sehr extreme Routen geklettert sind und die waren natürlich totaler Ansporn und Vorbild, so gut zu werden wie die. Überhaupt einmal von denen ernst genommen zu werden, auch als Kletterpartner mitgenommen zu werden, überhaupt mit denen unterwegs zu sein. Also es war ein riesiger Ansporn und da hat man halt versucht, sozusagen über die ersten Kontakte ein Stück Informationen zu bekommen. Am Anfang sicherlich noch aus einer eher bewundernden Perspektive heraus und sich so Ratschläge und Tipps zu holen, auch zu schauen, wie trainieren die, ja, und dann das anfangen zu kopieren. Da macht man den Leuten dann einfach nach und dann ist man aber dann wieder natürlich zwischendurch auf sich alleine gestellt und mit meinem Lieblingskletterpartner von damals, mein Freund aus der Schule, der Thomas, haben wir dann einfach quasi immer wieder das, was wir bei den anderen gesehen haben, was wir von ihnen gehört haben, für uns verarbeitet, umgesetzt in eigene Vorbereitungszeiten, in eigene Vorbereitungsmaßnahmen, in Training und dann eben auch in die Unternehmungen. Und das ist ja ein Wechselspiel, ja.
Ja, okay, pass auf, die Frage habe ich deshalb gestellt, weil wenn du bei mir zum Beispiel ins Unternehmercoaching kommst, ist eine der ersten Fragen, die ich dir stelle, wenn wir uns dann so annähern und persönlich kennenlernen, welche Vorbilder hast du im Leben? Weil ich einfach glaube, dass man Vorbilder braucht, dann kann man denen nacheifern und ich glaube, Vorbilder entstehen aus verschiedenen Blickwinkeln heraus. Manche nehmen Menschen als Vorbild, die irgendwas erreicht haben, wo man selber bei sich Defizite sieht und dem nacheifern möchte, um dann irgendwann auch diesen Level zu erreichen. Oder andere haben vielleicht was erreicht, wo man sagt, da wäre ich gerne aus idealistischen Gründen. Das hat ja nicht zwingend was mit Defizit zu tun, sondern einfach nur, die haben irgendwas erreicht, was man emotional oder idealistisch so spannend findet, dass man sagt, alleine deshalb ist diese Person eine Inspiration für mich und möchte ich dieser Person in irgendeiner Form nacheifern. Und dann gibt es auch Leute, die schreiben auf diese Frage so in der Engpassanalyse, ich habe überhaupt keine Vorbilder, ich setze immer auf mich selber und ich ziehe immer so mein Ding durch, wo ich mir denke, ist auch vielleicht eine Philosophie, aber ich glaube, es ist immer einfacher, wenn man so einen Nordstern hat, dem nachzueifern und dadurch besser zu werden, als wenn man so völlig orientierungslos irgendwelche Selbstversuche testet, um dann zu prüfen, oh, hat geklappt, hat nicht geklappt und sich dadurch so unstrukturiert weiterentwickelt. Jetzt hast du gerade ja das Konzept geschildert. Ihr habt euch ein paar Profis angeschaut, habt die so ein bisschen, ja, ich sag mal, analysiert und dann bestimmte Vorgehensweisen adaptiert. Jetzt hast du deutlich mehr Lebenserfahrung als ich. Deshalb sag du mal, welche Rolle glaubst du, spielt ein Vorbild zu haben? Ist das vorteilhaft, nicht nachteilhaft? Welche Assoziationen triggert das, wenn ich dich fragen würde, hältst du ein Vorbild für hilfreich?
Ich beantworte das jetzt wirklich sehr, sehr subjektiv, nur so wie ich damit umgehe. Ich habe während meines ganzen Lebens habe ich nie ein einziges Vorbild gehabt, sondern immer Vorbilder. Viele, ja. Manche, die stärker handlungsleitend waren für mich, manche, von denen ich mir eigentlich nur einen Teil abgeschaut habe und ich irgendwann habe ich das erkannt und habe gesagt, ich möchte auch diese Fähigkeit nie mehr in meinem Leben verlieren. Obwohl ich jetzt 60 bin, schaue ich mir immer noch vorbildhafte Aspekte von anderen Menschen an. Die können auch jünger sein oder in einem anderen Bereich unterwegs sein. Weil mir ist eines wichtig. Zum einen, ich möchte niemals die Fähigkeit verlieren, von anderen lernen zu können, mir was abschauen zu können, zum einen. Zum anderen ist es mir aber auch total wichtig, nicht die Kopie eines anderen Menschen zu werden. Also diese Fixierung auf ein einzelnes Vorbild könnte dazu führen, dass ich bewusst oder unbewusst so einer Sache nachlaufe, ich möchte so werden wie er oder wie sie oder... Und übersieht dabei möglicherweise diese Einzigartigkeit von mir selbst. Ja? Also ich hab da einfach irgendwann auch erkennen müssen, ich kann mir von einzelnen tollen Kletterern kann ich mir bestimmte Dinge anschauen, die Trainingsmentalität, die Art und Weise der Bewegungen, aber ich bin 1,92 Meter und war immer sozusagen eher so ein bisschen ein Schwergewicht unter den Kletterern. Ich kann mir von einem 1,78 Meter Kletterkollegen mit knapp 60 Kilo kann ich mir nicht so viel abschauen. Ja, da muss ich sozusagen meine eigenen Wege finden, wie ich die Route meistere und kann nicht dessen Bewegungsabfolgen genau nachgehen. Da muss ich eben meinen eigenen Umgang damit finden. Ja. Und da komme ich auch vielleicht noch einmal dazu, zu dem, was ich früher schon angerissen habe, dieses Thema, dass ich Schwierigkeiten hatte am Anfang, mir die Bewegungsabfolgen vorzustellen oder sie intuitiv einfach loszuklettern oder an den Tag zu legen. Ich musste mir das sozusagen immer im Kopf zurechtlegen. Das ist dann später, wie ich mich dazu entschieden hatte, Profi-Bergführer zu werden. Also ich habe dann irgendwann nach meinen ersten größeren Erfolgen im Klettern gesagt, ich möchte meine Leidenschaft weitergeben. Ich möchte andere Leute begeistern für die Berge, für das Klettern. Ich möchte andere Leute nach oben bringen. Da habe ich gemerkt, dass genau dieses fehlende Talent der Anfangszeit dazu geführt hat, dass ich als Bergführer meinen Kunden viel besser erklären konnte, wie sie worauf klettern, als es talentierte Kollegen konnten. Die talentierten Kollegen haben einfach gesagt, da steigst du einfach rauf, ja. Und der zahlende Kunde hat nicht gewusst, wie ich. Und ich, dadurch, dass ich selber solche Schwierigkeiten hatte, habe ich eben sagen können, nimm den rechten Arm ein Stück nach oben, belaste den Griff zur Seite, hoppla, den Ellenbogen, der muss ein Stück weiter nach oben, dann zieht der Griff zur rechten Seite, dann kannst du dich rüberschieben nach links. Also das ist nur ein kleines Beispiel. Ja. Und das hat mich dann eigentlich zu einem total begehrten Kletterlehrer gemacht, weil ich das weit besser erklären konnte als viele andere Kollegen.
Ja, was mir ja so Spaß macht, wenn ich mit Speaker-Kollegen spreche, weil die ja häufig auch nicht einfach nur Worte raushauen, sondern auch irgendwo so Nuancen mitschwingen, die eben einfach auch besser in Erinnerung bleiben. Da möchte ich nur mal gerade nochmal den einen oder anderen, der das hier beim Autofahren hört, für sensibilisieren eben kam. Vorbilder könnten handlungsleitend sein. Das ist ja genau das, was ich meine. Es hilft dir einfach auch, vielleicht dir was anderes vorzustellen. Also ich glaube zum Beispiel vielleicht, und da würde ich mich deine Meinung zu interessieren, wenn du jetzt beispielsweise einen Berg beschaust und denkst, da würde ich gerne hochgehen, da war ich noch nie drauf. Und du kennst jetzt auch so erstmal persönlich vielleicht keinen, der da drauf war. Ist es nicht auch so, dass Vorbilder, die irgendwas schon mal erreicht haben, beispielsweise dieser Berg wurde schon von 400 Leuten bestiegen, dass das einfach die Definition von möglich und unmöglich verändert? Weil du ja dann einfach genug Beweise darauf hast, dass es eben doch geht, weil dann kommst du eben nicht an den Punkt, den ich mir vorstellen könnte, wenn du dich komplett isolieren würdest mental von der Außenwelt. Du stehst an irgendeinem Punkt und denkst, ja, das kann ja gar nicht weitergehen, das ist ja unmöglich. Wenn du aber genug Hinweise bekommen hast, glaube ich, hat man einen höheren Antrieb, auch die Fähigkeiten zu entwickeln, um diese Sache zu meistern. Ich mache mir ja auch in dem Thema so, ich sag mal, Führung und sowas immer auch viel Gedanken über das Thema Motivation. Und ich glaube, Motivation entsteht auch dadurch, dass ich meine Anstrengungen als möglich im Weg zu einem realistisch erreichbaren Ergebnis betrachte. Wenn ich von vornherein schon davon überzeugt bin, das bringt sowieso nichts, dann wird ja niemand den Antrieb aufbringen und damit fehlt die Motivation. Wie ist es so bei dir da? Kannst du dich da drin wiederfinden oder sagst du, nee, da habe ich komplett andere Erfahrungen gemacht?
Naja, absolut, absolut. Wobei, ich mein, wenn da 400 Leute rauf sind, da ist es sowieso keine Diskussion mehr über möglich oder unmöglich. Ja. Die geht ja vielleicht los bei quasi, wenn da ein oder zwei Leute rauf sind. Ja. Ich habe damals so in den heimatlichen Karawanken dann in der dritten Klettersaison das erste Mal so eine richtig schwere Route geklettert. Da haben wir die vierte Begehung gemacht. Ja. Das heißt, da sind drei vor uns rauf. Das ist möglich. Ganz klar, die Frage, die dann entscheidend ist, ist es auch für mich möglich? Ja? Habe ich schon das Zeug dazu und wie bereite ich mich daraufhin vor? Das ist so also die ganz, ganz entscheidende. Die entscheidende Sache. Und beim Klettern hat das ja auch viele Nuancen, unter anderem eben auch die Kletterzeit, die du benötigst für eine Wand. Wenn ich da an die große Zinne Nordwand denke, kommen wir vielleicht später auch nochmal im Detail dazu. Da war es dann mal so, die hatte schon genügend Begehungen in glaube ich, durchaus dreistelliger Zahl bereits. Aber viele eben mussten damals, wie das geklettert sind, noch immer in der Wand bivakieren, weil sie es nicht an einem Tag geschafft hat. Und dann ist so die Frage quasi, wie stellst du dich darauf ein? Reißt du dich ein bei den Begehren, die sagen, ja, wir schaffen es sowieso nicht an einem Tag, nehmen wir das Biwakzeug mit, oder sagst du, das schaffen wir auch locker an einem Tag und bist dann dementsprechend leichter auch unterwegs, ja? Wir haben das Ganze eher vorsichtig damals angegangen, haben aber dann gemerkt, nach ein paar Seilingen des Kletterns, dass man uns genau mit dieser defensiven Herangehensweise, dass man wahrscheinlich oder eigentlich möglicherweise bivakieren würden und so viel Ballast auf den Rücken geladen hatten, also im Rucksack, dass wir dadurch erst langsam geworden sind und ganz viel Kraft verbraucht haben. Wir haben kurzerhand damals den Rucksack einfach runtergeworfen, bevor es richtig schwer geworden ist und haben das dann locker an einem Tag ohne Biwak eben hinbekommen.
Da glaube ich, könnte man eine sehr gute Parallele zum Unternehmerkontext ziehen. Und zwar, wenn du zu viel Energie auf Plan B verwendest, fehlt dir die Energie für Plan A. Du musst dich halt einfach erstmal darauf konzentrieren, das eine, was du dir vorgenommen hast, wirklich nach vorne zu pushen und nicht erst nochmal über drei andere Sachen nachzudenken. Ich habe jetzt gerade mit Unternehmern wieder darüber diskutiert, weil ja jetzt gerade durch Trump und so die Börse so ein bisschen eingebrochen ist, dass einige doch erhebliches Geld verloren haben an der Börse. Und daraufhin kam dann das Gespräch auf, warum die überhaupt an der Börse investiert sind. Da sage ich, warum hast du nicht das ganze Geld einfach in deine eigene Firma investiert? Ich meine, da hast du komplette Kontrolle, da hast du die beste Transparenz, da kannst du die Wachstumschancen viel besser abschätzen und vor allen Dingen bist du ja auch gar nicht von geopolitischen Effekten direkt betroffen. Ja, das ist zwar gerade an verschiedenen Stellen der Welt etwas ungünstig, um es jetzt mal einfach nicht zu detailliert zu beschreiben, aber das ist für den lokalen Händler ja gar nicht dringend mit einem Umsatzeinbruch verbunden. Aber da sehe ich eben häufig die Tendenz, dass man sagt, ah ja, ich setze lieber parallel auf mehrere Pferde und ich investiere das Geld lieber in irgend so eine unbekannte Aktiengesellschaft, die einen etablierten Namen hat, aber sonst weißt du ja eigentlich nichts darüber. Und das gibt mir das Gefühl, ich baue mir dann Vermögen auf. Und hier würde ich jetzt bei dir in dieser Story so eine Parallele sehen, wenn ich natürlich denke, okay, pass auf, was ist, wenn ich da oben doch bin? Was ist, wenn ich da 3 Tage brauche? Dann nehme ich das noch mit und das noch mit und das noch mit und dann schleppe ich so viel Zeug mit, dass eigentlich Plan A, dass ich es wirklich auch hinkriege, immer unwahrscheinlicher wird, weil so viel Energie und in deinem Fall ja dann auch Kraftaufwand in B investiert werden muss. Jetzt hast du mir leider so eine Vorlage geliefert, die mich jetzt auch triggert. Darüber habe ich auch schon oft nachgedacht, muss ich jetzt direkt aus dem Kopf haben. Wenn man also an so einem Berg plötzlich bivakiert, wie du es genannt hast. Ich habe Bilder gesehen von Menschen, die einfach im Fels oder an der Wand hängen, in so einem Gestänge, wo ich mir immer die Frage stelle, ich verstehe zwar, dass man dann windgeschützt ist, aber wie soll man da schlafen können? Es wird ja kaum eine flache Liegeebene entstehen können und so weiter. Darüber hinaus würde ich immer eine scheiß Angst haben, dass dieses Seil, wo mein Zelt oder was dran hängt, vielleicht dann doch nicht so ganz hält oder dass ein Sturm aufkommt und ich dann da irgendwie so hin und her balanciere. Das ist zum Beispiel eine der Fragen, die ich gerne so einem Extremsportler immer schon mal stellen wollte. Wie geht man damit um? Ich meine, angenommen, du hängst da jetzt in so einem Zelt, wie läuft das ab? Ich meine, wie stellst du sicher, dass das da nicht runterfällt? Und kann man da wirklich vernünftig übernachten oder geht es nur um Wind und vielleicht damit ein bisschen Schutz vor Auskühlung? Was ist das Konzept?
Bevor ich deine Frage beantworte, muss ich zuerst dein Weltbild ein bisschen zurechtrücken, gell?
Ja, bitte.
Also, wie ich da vor 41 Jahren die Grand Jurasse Nordwand mit 19 Jahren hochgeklettert bin, da haben wir zweimal in der Wand bivakieren müssen. Es ist eine nahezu senkrechte Wand mit 1200 Meter Wandhöhe. führt auf einen 4200 Meter hohen Gipfel, senkrechter Granit und die Vorsprünge, wo du bivakieren kannst, die sind eigentlich sehr, sehr winzig. Ja? Also das Bivak damals hat es kein Gestänge gegeben oder ein Zelt, das du mit hattest. Bivak damals hat geheißen, du suchst dir einen Stein und setzt dich hin. Ja, das heißt, du platzierst deinen Hintern, dein Gesäß auf einem 30 cm Felsvorsprung, schlägst einen Haken, damit du dich sichern kannst, damit du sozusagen nicht, wenn du kippst oder das Gleichgewicht verlieren würdest, da runterfällst und du lässt die Füße in den Abgrund baumeln und du hast dann teilweise eben 1000 Meter frische Luft unter den Bergsohlen in der Nacht. Und da sitzt du da 8-9 Stunden und wartest, dass es hoffentlich hell wird und noch immer schönes Wetter ist, damit du dann weiterklettern kannst. Und da kochst du, solange du Gas hast, kochst du Tee und Suppe, natürlich nur aus Wasser, das du vorher aus Schmelzen von Eis und Schnee gewonnen hast. Ja, weil da oben gibt es keinen Wasserhahn oder du hast auch keinen 10 Liter Kanister mit Wasser mit. Das ist viel zu schwer während des Kletterns. Also da bist du sehr, sehr stark sozusagen auf wenige Ressourcen und deine Reserven angewiesen. Und so bringst du dich da einfach durch die Nacht. Und speziell in der zweiten Nacht in der Grand Jura Nordwand, da war es wirklich extrem, extrem hart, weil das erste Bivak, das war geplant. Die Wand hatte 1200 Meter Wandhöhe, das habe ich schon gesagt, und am ersten Tag war der Plan, 600 Meter hochzukommen, in der Wand das erste Bivak aufzuschlagen. Da haben wir quasi planmäßig dieses Bivak durchgeführt, hatten genug Gas dabei, um Schnee und Eis zu Wasser zu schmelzen und Tee und Suppe zu kochen durch die Nacht. Das war alles picobello und der Plan war, am zweiten Tag zum Gipfel zu kommen. Nur es war dann in den schwierigsten Seillängen, war es so vereist, dass wir während der Kletterei teilweise an einer Hand hängen, Steigeisen wechseln mussten und das 3 bis 4 Mal pro Seillänge, 15 bis 20 Minuten pro Manöver, und das hat das Weiterkommen extrem schwierig gemacht. Und so haben wir am zweiten Tag nicht die 600 Meter bis zum Gipfel geschafft, sondern nur 400 Meter, mussten unterhalb der letzten richtig schwierigen Stelle, dem Roten Kamin in 4000 Meter Seehöhe, dann nochmal bivakieren, hatten kein Gas mehr, hatten auch nichts mehr quasi zu ordentlich zu essen, zumindest der Senf war alle, die Salami war alle und das trockene Brot, das ist nicht mehr gerutscht, ja. Das konnten wir einfach nicht mehr schlucken, das haben wir dann aus Gewichtsgründen einfach aus der Wand rausgeworfen, den halben Kilo. Und haben uns da halt dann durch die Nacht gebracht. Und das war schon relativ herausfordernd, weil da eben wirklich, also 30 Zentimeter Fläche zum Sitzen, Füße baumeln in den Abgrund, unter dir 1000 Meter senkrecht gehen in die Leere. Und da habe ich auch eine entscheidende Sache gelernt, genau in dieser Situation. Nämlich, wir haben am Anfang runtergeschaut und haben uns irgendwie so vorgestellt, wie schauen denn zwei Körper aus, wenn die da runterfallen auf den Gletscher, ja? In welcher Gletscherspalte verschwinden denn die? Was passiert denn hier heroben, wenn das Wetter schlecht wird, sodass wir weder vor noch zurückkommen? Und irgendwie haben wir intuitiv gemerkt, dass wir uns mit diesen Gedanken selber geschwächt haben. Ja, und ich habe da eines verstanden, und das war eine riesige Lektion für mich und mein Leben. Wenn du dich zu lange mit dem Abgrund beschäftigst, dann gewinnt der Macht über dich.
Ja.
Es geht darum, sich zu fragen, wo will ich denn eigentlich hin? Ja, das ist die andere Blickrichtung, das ist die Blickrichtung nach oben. Und vor allem ist es uns über diesen Wechsel der Perspektive auch gelungen, intuitiv diese Situation da oben im zweiten Bivak zu reframen, die umzudeuten. Plötzlich waren diese 1000 Meter gähnende Leere nicht mehr Abgrund, plötzlich waren die erreichte Höhe. Damals ist noch keiner in dem Sommer so hoch gekommen, so hoch geklettert. Wir waren die Ersten damals. 15 Seilschaften hatten es vorher versucht und nicht geschafft. Und wir sind eben da so hoch gekommen und haben plötzlich über diesen früheren Abgrund ganz anders gesprochen und ganz anders hingeschaut. Mit welchen Stärken und Qualitäten haben wir uns denn hier raufgearbeitet? Also was haben wir denn an uns entdeckt, an Qualitäten, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie vielleicht haben? Das hat uns ja wirklich über alle Maßen herausgefordert. Und das hat eine ganz andere Energie in die Situation reingebracht. Und ich glaube, das ist so die Parallele auch dann zum unternehmerischen Leben. Egal ob als selbstständiger Inhaber, Unternehmer oder zu unternehmerischer Tätigkeit im Rahmen einer Tätigkeit als Führungskraft irgendwo in einem Unternehmen oder Konzern. fast jedes wirklich herausfordernde strategische Vorhaben, jedes große Projekt, das fühlt sich irgendwann in der Mitte mal so an, als würde es scheitern. Ja, ja. Gerade dann ist es wichtig, nicht dem Abgrund die Macht zu geben, sondern den Bewältigungsglauben zu stärken. Also diese Überzeugung, dass in mir oder in unserem Team alle Ressourcen und alle Qualitäten und Fähigkeiten vorhanden sind, um auch mit dem Kommenden erfolgreich umzugehen. Und das ist eine wesentliche Kraft, die es zu stärken gilt.
Also ich habe ein bisschen nasse Hände, weil ich finde diese Geschichte halt wirklich extrem spannend. Kann mich da so ein bisschen reindenken, bin aber auch die ganze Zeit mental mit dieser Situation konfrontiert. Du hast jetzt von Suppe gesprochen, du hast jetzt davon ein bisschen Wasser gesprochen und natürlich auch vielleicht von ein bisschen trockenem Brot. Das sind ja jetzt alles nicht wirklich energiespendende ich sag mal Stoffe. Wenn du jetzt, ich bin mal eine Zeit lang so Halbmarathon gelaufen, weißt du, da isst du ja schon irgendwie so zuckerhaltige Sachen, um zwischendurch nochmal so einen Kick zu kriegen. Das ist jetzt mit so ein bisschen Brot und mit ein bisschen Bouillon vielleicht nicht direkt zu erreichen. Dafür kriegst du aber vielleicht ein bisschen wärmende Energie da auf so einem windigen Vorsprung oder so. Aber was ist, wenn du jetzt beispielsweise da oben sitzt und erstmal musst du ja eine ganze Menge Schnee schmelzen, damit man das überhaupt trinken kann. Jeder, der das schon mal ausprobiert hat, wird ja überrascht sein, wie viel Masse Schnee man erstmal schmelzen muss, um überhaupt eine solide Basis zum Trinken zu kriegen. Das heißt, alleine das Beschaffen des Schnees, wenn ich da auf diesem Vorsprung sitze, stelle ich mir schon etwas schwierig vor, weil du ja irgendwo da jetzt an der steilen Wand nicht so viel Schnee finden wirst. Aber dann hast du es ja auch so, wenn du jetzt irgendwie denkst, ich kann nicht mehr, dann bist du ja trotzdem auch irgendwie in dieser Situation gefangen, anders als beim Halbmarathon, wo du einfach sagst, ich kann nicht mehr, gehst zum Rand und dann setzt du dich dahin, holst dir im Extremfall ein Taxi, fährt das dich nach Hause. Jetzt hängst du da in 800 Metern Höhe, sitzt da auf diesem Vorsprung und denkst so, ich habe keine Kraft mehr, die Muskeln sind schwach, keine Ahnung, man kriegt ja dann auch Muskelzittern, wenn man irgendwie keine Energie mehr hat, aber letztlich ist das ja dann irgendwann auch so ein Point of No Return. Du weißt ja, du musst durchziehen. Oder kennst du auch Leute, die in der Situation schon mal die komplette Kontrolle verloren haben und dann irgendwie da auch vielleicht, weiß ich nicht, runterbegleitet werden muss dann
alles. Ich fange ganz vorne an bei der Qualifikation unserer damals zur Verfügung stehenden Nahrungsmittel und dem Vergleich mit den heutigen Möglichkeiten, ja, die man hat an Energiedrinks und Energienahrung. Ich glaube, da sind wir etwas verwöhnt mittlerweile durch die Industrie. Was man da alles braucht, also ein großes Learning von mir war, also wir hatten damals tatsächlich Brot, wir hatten so quasi Suppe in Beutel mit und ein paar Teesäckchen und mit dem haben wir, und Salami wie gesagt und eine Tube Senf, mit dem haben wir uns da quasi hier durchgearbeitet und das hat auch ausgereicht. Ja. Klar, ich habe 7 Kilo verloren während des Durchstiegs, wir waren 3 Tage in der Wand, 7 Kilo weniger. Aber es zeigt mir, die Grenzen, die sind doch sehr, sehr weit draußen. Also muss ich schon verdammt anstrengen, um überhaupt in die Nähe der Grenzen zu kommen. Ich rede jetzt nicht der Selbstausbeutung, das Wort. Also sagen, man muss sich über Monate oder Jahre irgendwie so lange anstrengen und ausbeuten, bis man irgendwie am Rand des Burnouts oder schon mittendrin ist, das meine ich nicht. Aber ich glaube, dass man gerade für Ausnahmesituationen wirklich so viel Energie und Ressourcen im Körper haben und eigentlich mit ganz wenig auskommen können. Ja. Also das ist mein eigentliches Learning aus der Situation. Ich bin nie in die Situation gekommen, ich kann da nicht mehr, sondern das ist eben schon ein Stück diese, wahrscheinlich auch die Folge meines eher von vorher angesprochenen defensiven, vorsichtigen Zugangs, wohl wissend, dass quasi eben das kein Marathon ist, wo ich aufhöre, sondern dass unter Umständen, wenn ein Rückzug überhaupt möglich ist, der schwieriger ist, als raufzuklettern. Das kommt manchmal auch vor. Und das ist eben commitment-intensiv. Ja? Und da quasi betrittst du wirklich am Einstieg, wo dann sozusagen das eher flachere Wander- und Berggelände dann tatsächlich in die Senkrechte übergeht. Das ist ein Eintritt in eine andere Dimension. Das musst du wissen, das ist commitment-intensiv. Und dann heißt das auch natürlich, du hast da die Entscheidung gut überlegt und wirst schauen, dass du sie durchziehst, beziehungsweise wenn es dann überlebensgefährlich wird, weiterzugehen, zu sagen, na jetzt müssen wir alles dran setzen, dass wir wieder aus der Wand rauskommen. Ja? Und das ist dann eben auch unter Umständen nicht möglich, beziehungsweise fast ähnlich hart wie das Weiterklettern. Ja?
dieses Weiterklettern, von dem du ansprichst, ich meine, das wird jetzt nicht pauschal für jeden Berg zu beantworten sein, aber ist es normalerweise so, dass wenn man sich über die Steilwand nach oben schiebt, dass man dann tatsächlich den Rückweg eben irgendwo hinten rum wählt, dass man dann eben nicht wieder an der Wand runterklettert, sondern dass die eigentliche Herausforderung das Hochklettern an der Steilwand ist und dann der Abstieg hinten rum irgendwo passiert? Ist das die Regel oder geht es auch manchmal auf demselben Weg einfach wieder runter?
Es geht manchmal auf demselben Weg runter, aber das ist eher die Ausnahme. Die Regel ist eigentlich, dass man so für einen Kletterer wie mich, dass man sich die schwierige Route auf dem Berg aussucht, um sie raufzuklettern und dann den leichtesten Weg, den sogenannten Normalweg, als Abstieg wählt, um wieder runterzukommen. Das ist bei manchen Bergen wirklich ein leichterer Weg, den man runtergehen kann. Manchmal eine leichtere Kletterei mit zwischendurch Abseilen und manchmal trotzdem auch noch immer eine ausgewachsene Klettertour, wie der Abstieg vom Torre Trieste in der Civetta-Gruppe, der so quasi auch eben schon im fünften Schwierigkeitsgrad ist und eine große Herausforderung darstellt. Aber das bringt mich zu einem interessanten Punkt auch, nämlich, dass es eigentlich um einen Aufstieg geht und hier das Schwierige und dann ist die ganze Geschichte gegessen. Es ist, glaube ich, total wichtig für das Überleben zu begreifen als Kletterer, das Ziel ist niemals der Gipfel. Das Ziel ist immer die sichere Rückkehr ins Tal, egal wie. Ja? Egal, ob durch einen Rückzug oder eben über den Berg drüber und auf der anderen Seite runter. Und mit der Fokussierung auf diese sichere Rückkehr wird dir auch das nicht passieren, was vielen Leitern passiert ist, die sich nur auf den Gipfel fokussiert haben. Das Miterreichen des Gipfels plötzlich die ganze Angespanntheit, Wachsamkeit und Aufmerksamkeit weg ist und ganz viele tödliche Unfälle haben sich beim Bergsteigen immer wieder im Abstieg ereignet.
Ja, das habe ich tatsächlich aus verschiedenen Blickwinkeln auch mal analysiert, wie wichtig dieser Blick in die Zukunft ist. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber ich habe mir damals die Frage gestellt, weil ich Geschichte-Leistungskurs hatte und sehr früh mit diesem Thema Konzentrationslager und Co. konfrontiert wurde und mich deshalb auch, weil das für mich so eine schockierende Situation war, damit beschäftigt habe. Und Viktor Frankl und so hat ja im Prinzip auch genau erklärt, du hast ja nicht überlebt, ich war ja als Kind davon überzeugt, die Dicken haben sicherlich besser überlebt als die Dünnen, weil das einfach für mich schlüssig erschien aufgrund des größeren Nahrungsmittelvorrats. Aber dann wurde ja erklärt, nee, es ging immer darum, haben die Leute sich vorstellen können, ein Leben nach dem Lager und beispielsweise auch an anderen Stellen, ne, dass du immer darüber nachdenkst, was kommt eigentlich danach, dass du nicht da oben sozusagen denkst, du bist am Ziel, weil dann hast du ja tatsächlich oben auf dem Berg keine Kraft mehr und auch keine Motivation mehr, keinen Antrieb mehr. Du musst das ja immer als komplette Distanz sehen und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man immer denkt, okay, was soll eigentlich am Schluss daraus kommen? Was ich auch gut fand für diejenigen, die jetzt so zuhören beim Autofahren, nochmal kurz einfach, damit ihr das auch wirklich wahrnehmt. Er hat ja auch nochmal bestätigt, dass gerade diese Situation und diese Zeitspanne vor der eigentlichen Gefahr, die muss man in irgendeiner Form auch einfach abkürzen, weil wenn du im Prozess drin bist, bist du eher auf den Lösungsansatz konzentriert. Dann bist du im Doen, dann bist du im Strukturieren, im Gestalten und dann wirst du vermutlich auch mit kleinen Erfolgen, was beim Klettern ja vielleicht wieder einen Meter nach oben und so weiter sein könnte, einfach weitere Kraft finden. Während du da sitzt und einfach nur geängstigt nichts tust, wirst du irgendwann überhaupt keinen Antrieb mehr entwickeln. Und da gibt es auch im Internet ein cooles Video von Will Smith, wo er über einen Plan mit ein paar Freunden spricht, wie sie Fallschirmspringen wollen. Wo er sagt, auf dem Weg zu diesem Fallschirmsprung hast du ja 3 Tage Vorlauf, 2 Tage Vorlauf, 1 Tag Vorlauf. Sagt, da hatte ich überhaupt die ganze Zeit eine Scheißangst. Ich habe mir immer vorgestellt, was passiert, wenn der Schirm nicht aufgeht und so weiter. Und dann sagt er, und als ich dann im Flugzeug da in 4.000, 5.000 Meter Höhe war, die Luke sich geöffnet hat und der Moment der größten Gefahr im Prinzip anstand, dass ich mich nach vorne fallen lasse, sagt er, war die Angst eigentlich weg. Und deshalb war sein Learning, was er so mitgibt, dass man einfach immer Angst hat, bevor man in den Prozess drin ist. Und wenn man erstmal gestartet ist, läuft es eigentlich von alleine. Jetzt bist du ja noch öfter deutlich öfter auf einer Bühne als ich, auch teilweise international. Ich habe von dir Sachen gesehen, wo du auch in Bali mal eben einen Vortrag gehalten hast und so. Da ist es aus meiner Sicht das Gleiche. Wenn man erstmal die ersten Sätze draußen hat, ist das wieder ganz easy. Die ersten Momente, wenn du denkst, neues Publikum, neues Thema, neues Setting, vielleicht Jetlag, vielleicht kein Jetlag, ist man kurz angespannt. Aber wenn man Backstage bleibt, wird man nicht erfolgreich. Wenn man rausgeht, einfach anfängt, wird man im Tun automatisch besser werden. Deshalb also Punkt 1, wenn ihr irgendwo vor einer großen Herausforderung steht, auf jeden Fall erstmal bis zum Ende durchdenken, reingehen und dann auch gucken, dass man erste, weiß ich nicht, Aktivitäten auslöst, weil mit der Aktivität kommt dann häufig auch die Energie für die nächste Etappe. Und wenn die nicht da ist, habt ihr gerade gehört, einfach ein Stück Brot essen, dann geht's auch entsprechend weiter. Ich habe eine Frage, die jetzt völlig aus dem Kontext ist, aber ich habe mal einen Tauchlehrgang gemacht. Und beim Tauchlehrgang war ich jetzt auch eine längere Zeit dann im Wasser und irgendwann habe ich so ganz naiv den Tauchlehrer gefragt. Ich sage, was ist eigentlich, wenn ich immer Pipi machen muss? Da hat er gesagt, einfach laufen lassen. da kannst du ja nicht die Tauchuniform ausziehen. Da sagst du, bist ja hier im kalten Wasser, da musst du laufen. Da sagst du, hast du halt einen Augenblick auch einen warmen Anzug. Das ist halt einfach so. Das weiß jeder Taucher. Das musst du dir auch immer vor Augen rufen, wenn du mal günstigen Gebrauchten kaufen willst. Du hast ja am Berg wahrscheinlich auch keine anderen Optionen, oder?
Also das ist ein bisschen anders wie beim Tauchen.
Ja.
Also mit laufen lassen würdest du dich hier ziemlich sozusagen nass machen und würdest aufgrund der kalten Temperaturen und du hast ja keinen Neoprenanzug an, also eher auskühlen, abgesehen davon, dass es für 3 Tage später am Tauchgang bist, bald wieder oben, 3 Tage lang quasi hier mit einer verschmutzten Bergsteigerbekleidung rumzugehen, das ist auch wirklich unappetitlich und unangenehm wäre. Also das erledigst du im Hängen als Bergsteiger.
Okay, alles klar. Gut. Wie, wenn man eine Seilschaft hat, das ist ja im Prinzip vielleicht auch wie wenn du im Unternehmertum mit mehreren Leuten unterwegs bist und so, du musst dich wechselseitig unterstützen, aber gleichzeitig kann der andere ja auch vielleicht eine Gefahr sein. Wie weit ist es denn so, da bei diesem Bergsteiger, ich sehe ja manchmal, wenn ich da meine Bergsteiger-Videos gucke und selber ja noch nie wirklich geklettert bin, da sind dann so 2 Leute an so einem Seil und dann denke ich, hey, wenn der eine jetzt plötzlich den Halt verliert und da richtig runterrasselt, bringt er ja letztlich den anderen auch in irgendeine Gefahr. Ist das so, dass man da auch immer so ein bisschen... ja, sein Risiko erstmal temporär erhöht, weil wenn man ganz alleine klettern würde, hätte man ja nur sein eigenes Fallrisiko. Oder kann man sich durch Festhalten und Anseilen und wie er das profimäßig macht, so weit schützen, dass man sagt, da passiert eigentlich nichts?
Ja, also grundsätzlich ist das Klettern mit Partnern, mit Seil sicherer als solo unterwegs zu sein, ja. Weil ich einfach diese Rückversicherung habe oder größtenteils habe, ich bin abgesichert und ich kann das in den Griff bekommen. Es gibt Routen, da macht es dann keinen großen Unterschied und da ist das Seil vielleicht nur eine moralische Sicherung, aber generell ist das Klettern mit Seil natürlich sicherer als das Klettern ohne Seil. Was allerdings passieren kann, das ist, dass man irgendwie mit einem Kletterpartner in einer vielleicht nicht förderlichen, positiven, produktiven Beziehungsdynamik ist. Dass man sich sozusagen vielleicht gegenseitig ein Stück aufschaukelt, mehr Risiko zu nehmen. Und man sollte diesbezüglich also in der Wahl der Partner schon sehr, sehr sorgfältig sein.
Wenn du das ist jetzt noch eine letzte Frage zur Technik. Wenn du so eine steile Wand, du hast jetzt eben von 1000 Metern Steilwand da gesprochen, wenn du die hochkletterst, ich habe da im Fernsehen so Sachen gesehen, da machst du so Haken da und in den Fels und machst so Schlaufen dran und so weiter alles. Hast du dann unendlich viele davon dabei, weil du die auch im Berg lässt? Oder setzt du die und beim Hochgehen nimmst du die dann wieder mit? Bleiben die zurück also, oder nimmst du die mit?
In der Regel ist es also so, in den alpinen Kletterrouten, dass entweder Haken vorhanden sind, das sind die geschlagenen Dinge, neuerdings auch da und dort gebohrte, die bleiben natürlich in der Wand, da hängt man nur seine Karabiner ein und die nimmt das Seilzweite wieder mit. Zusätzlich war es zumindest zu meiner Zeit also einfach total üblich, eine Route zusätzlich mit Klemmkeilen und Klemmgeräten abzusichern, die dann ebenfalls relativ schnell platziert sind und dadurch aber auch vom Seilzweiten, der dann sozusagen nachklettert, die Seillänge dann wieder mitgenommen werden und somit auf der nächsten Seillänge wieder zur Verfügung stehen. Insgesamt muss man einfach schauen, dass das Gewicht einigermaßen überschaubar bleibt. Ja.
Okay, jetzt hast du ja das Thema Unsicherheit. Das ist ja auch was, für das Menschen dich in irgendeiner Form buchen. Leadership, Unternehmensentwicklung, einfach Motivation, Teamgefüge, Unsicherheit. Wie gehst du jetzt zum Beispiel damit um? Was hast du für Strategien? Ich zum Beispiel würde mir immer die Frage stellen, wenn ich jetzt in dem Berg bin, da ist jetzt so ein Haken, den hat irgendjemand anders gesetzt. Bin ich bereit, vielleicht mein ganzes Leben an einen Haken zu hängen, den ich überhaupt gar nicht gesetzt habe, den ich auch von seiner Beschaffenheit gar nicht bewerten kann? Vielleicht hängt der da schon ewig, vielleicht ist der inzwischen brüchig. Manchmal traut man sich ja mehr, sich zu verlassen, die man selber in irgendeiner Form gesetzt hat. Hier hast du ja eine sehr, sehr starke, Abhängigkeit vielleicht oder wie man das jetzt formulieren möchte. Das heißt, lass mal über das Thema Unsicherheit und deine Learnings so sprechen. Ich meine, da wirst du ja vielfach Situationen haben. Du hast diese Unsicherheit, Wetter und was weiß ich. Was sind so deine Learnings? Was kann man aus dem Extremberg steigen für die Normalsterblichen, die jetzt einfach wie ich hier ganz entspannt irgendwo in einem warmen Büro sitzen mit genug Brot und Getränken? Was kann man an Learnings von dir mitnehmen? Was würdest du sagen, das habe ich so wirklich mir erarbeitet und das sind so wirkliche Wow-Effekte?
Ich fange jetzt da mal mit einer Abstraktion auf hohem Niveau an. Ja.
Ja.
Für mich sind es im Wesentlichen der Umgang mit den drei U's, die man vom Bergsteigen für das unternehmerische Wirken lernen kann, egal ob alleine oder gemeinsam eben im Team. Und die drei U's beschreiben so ein Stück die Rahmenbedingungen unserer Zeit. Ja. Das eine ist das Thema Ungewissheit, das erste U, das zweite U, das Thema Unerwartetes und das dritte die Unsicherheit. Und ich fange mal mit der Ungewissheit an. Ich glaube, wenn man jetzt momentan in die Welt schaut, die Geschehnisse rund um uns, noch nie war die Ungewissheit so hoch wie heute. Also es kann total viel passieren und das Wesentliche dabei ist aber aus meiner Sicht, was man lernen sollte, diese Ungewissheit nicht als ein Schreckgespenst und eine Gefahr zu begreifen, auf die man sich bestmöglich vorbereitet, indem man einen fixen Plan macht, sondern dass man diese Ungewissheit eher als eine Einladung begreift. Eine Einladung der Zukunft, die Zukunft zu gestalten, etwas Großartiges aus ihr zu machen, also Schritte zu setzen, die produktiv sind, die Erkenntnisse bringen. Auf Basis der Erkenntnisse kann ich den nächsten Schritt setzen. Es geht vielmehr darum, glaube ich, die Zukunft im Vorwärtsgehen zu erkunden, im Gehen die Antworten auf die offenen Fragen zu finden, die wir zu Beginn für einen fixen Plan gebraucht hätten. Ja, aber es ist, jetzt haben wir in der Regel erst am Ende von vielen Vorhaben, haben wir all die Informationen, die wir zu Beginn für einen perfekten Plan gebraucht hätten. Ja. Also dieser Umgang, produktiv mit Ungewissheit umzugehen, das ist eine wesentliche Sache für unternehmerisches Handeln. Das zweite ist das Thema Unerwartetes. Das wird passieren. Das quasi muss nicht einmal der amerikanische Präsident sein, der jetzt irgendwie sich was Neues überlegt bis morgen. Das kann durch ganz viele unterschiedliche Dinge passieren. Ein Schiff, das sich im Roten Meer oder Suezkanal verkeilt und den Welthandel zum Erliegen bringt oder einen großen Teil dieser Bahnströme aus Asien zum Erliegen bringt, was immer es ist, ja. Und im Grunde sollte man dorthin kommen in der Einstellung auf den Umgang mit dem Leben, mit den Geschehnissen, mit Situationen, dass eigentlich das Einzige, was man mit Sicherheit erwarten können, das Unerwartete ist. Es wird nie so laufen wie erwartet. Es wird nie so laufen wie geplant. Also diese Flexibilität im Kopf zu haben und in Szenarien zu denken, heißt das für mich mit meinen Kunden in Workshops, damit wir sozusagen schneller sind als der Wettbewerb, wenn sich die Situation total ändert. Ja. Und das Dritte, die Unsicherheit, du hast zu Beginn gesagt, Unsicherheit vermeiden, ist aus meiner Sicht gar nicht möglich, Unsicherheit zu vermeiden. Die ist einfach da. Sicherheit ist eine Illusion, aus meiner Sicht. Das Einzige, was man erringen kann, ist Sicherheit im Umgang mit Unsicherheit. Also uns selber so ein Stück sozusagen in den Spiegel zu schauen, zu sagen, eigentlich ist gar nichts sicher, aber wenn man bestimmte Prinzipien anwendet, wenn man nach bestimmten Prinzipien vorgeht, wenn man lernt auch im Team zu arbeiten, im Team zu denken, die Perspektiven und Ideen von unterschiedlichen Menschen produktiv zusammenzubringen, kann man auch damit sehr, sehr gut umgehen. Ja.
Da bin ich bei dir. Was ich mit Unsicherheit vermeiden meine, ist vor allen Dingen, dass du aber auch einfach Fähigkeiten erarbeitest, die du mit hoher Wahrscheinlichkeit brauchen wirst, sodass du nicht in diesen Bereich des Kontrollverlustes reinkommst. Nimm mal jetzt ein typisches Verkaufsszenario. Wenn du jetzt keine digitalen Prozesse hast, sondern du musst immer noch mit Kunden und Einkäufern meinetwegen am Tisch sitzen, dann ist es klar, dass du kommunizieren musst. Dann ist es klar, dass du in der Lage sein musst, eine vernünftige Kommunikationsebene herzustellen. Wenn du dich aber im Vorfeld nicht auf sowas vorbereitest, dann ist das halt einfach blöd. Dann entsteht ja einfach Unsicherheit mangels fehlender Vorbereitung. Und ich glaube immer, versuche einfach Kontrolle über all die Dinge zu erlangen, die absehbar sind, um dann eben im Prinzip nicht so oft überrascht zu werden. Weil ich bin völlig bei dir. Es passiert immer was Unerwartetes. Es kann ein anderer Gesprächspartner kommen. Es kann einer jemand eine Frage stellen, auf die du bisher nicht antworten konntest. Und dann glaube ich, ist es eben wichtig, dass man so ein gewisses auch Improvisationstalent entwickelt, was ja letztlich auch zwar wunderbar schön klingt, aber auch kein Talent ist, sondern einfach nur die Fähigkeit, aus einem großen Werkzeugkasten einfach das jetzt passende nächste Werkzeug zu nehmen, wenn da aber nichts drin ist, weil ich mich nie vorbereitet habe, weil ich dachte, ah ja, komm, das schüttel ich mal so eben aus dem Ärmel, dann ist ja Scheitern im Prinzip einfach wahrscheinlicher, als dass ich Erfolg habe. Ich habe letztens einen Film mit einem U-Boot-Kommandanten gesehen, da ging es auch so, dass der eine sagte, hör mal hier, Herr Kaloyen, wir können da nicht durch, die Situation ist aussichtslos. Da hat er gesagt, aussichtslos ist kein Fakt, aussichtslos ist eine Emotion. Wir müssen da jetzt einfach durch und danach haben wir wieder Kontrolle und danach können wir wieder gestalten. Und was du jetzt auch gerade angesprochen hast, ist ja auch wieder der Punkt. Du hast gesagt, im Gehen sich neu orientieren. Das heißt eben nicht stillstehen und stundenlang weiter überlegen, weil im Stillstand keine coolen Pläne entstehen, sondern eher mit dem weiteren Schritt nach vorne habe ich eine weitere Konstante und kann dann darauf aufbauend die nächsten Schritte antizipieren. Ob ich richtig liege oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich kann zumindest ja einfach dadurch Sicherheit erzeugen, dass ich einfach ein paar Terraingewinne erziele, wenn ich mich jetzt mal sozusagen vorwärts
bewege. Es geht darum, Erkenntnisse zu erzeugen, ja, die ich durch kluges Handeln gewinne. Und was ja viele übersehen, das ist ja so das Thema Umgang mit Chancen. Viele glauben ja, Chancen, die sind objektiv da draußen vorhanden, irgendwo im Umfeld. Und die am aufmerksamsten sind, die erkennen es am frühesten und ergreifen dann die Chance als Erster und Mist, schon wieder verpasst. Aber eigentlich gibt es ja viel einen klügeren Umgang mit Chancen, nämlich Chancen zu erzeugen. Chancen zu erzeugen, dadurch, dass ich handle, dadurch, dass ich neue Konstellationen erzeuge durch eine Handlung, durch eine Maßnahme, durch einen Schritt. Und diese Chance, die wird quasi kaum von anderen erkannt, die steht dann eigentlich mir exklusiv zur Verfügung. Ja, weil ja ich sie erzeugt habe, dadurch, dass ich etwas getan habe, dadurch, dass ich Schritte gesetzt habe. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann hat man, glaube ich, auch unternehmerisches Gestalten verstanden und hat da eine wunderbare Fähigkeit, um mit all den Unwägbarkeiten unserer aktuellen Zeit erfolgreich umzugehen.
Ja, das mache ich in Vorträgen auch immer gerne, wenn ich das Publikum so ein bisschen provoziere und immer gerne sage, denken Sie mal ein bisschen weniger nach und ein bisschen mehr voraus, weil Nachdenken ist ein rückwärtsgerichteter Prozess. Überlegen Sie doch einfach mal, wo will ich hin, was könnte ich dafür jetzt tun und machen Sie sich dann auf den Weg. Jetzt ist es so, es ist ja fast unmöglich, deinen Namen zu googeln und nicht in irgendeiner Form das Wort Nordwand relativ schnell dann auch zu sehen. Ich will deine Zeit auch hier nicht überstrapazieren. Vielleicht kannst du so zum Abschluss hin noch mal ein bisschen was zu dem Thema Nordwand und deinen Erfahrungswerten darum berichten und natürlich auch jederzeit darauf hinweisen, wie man mit dir in Kontakt treten kann. Wenn jetzt jemand sagt, hey, das ist ein interessanter Mann, der hat einfach Lebenserfahrung, der hat vor allen Dingen auch vielleicht ein paar Skills im Hinblick auf Teamentwicklung, Leadership und sonstige Dinge. Also bitte, teil einfach mal so ein paar Sachen rund um die Thema Nordwand und grundsätzlich, was du einfach noch so mitgeben möchtest für Leute, die sagen, hey, das ist nicht nur eine persönliche Kletterinstruktion für den Herrn Semmelroth gewesen, sondern das war auch tatsächlich noch auf unternehmerischer Ebene sehr wertvoll. Bitte.
Ja, Philipp, wir haben ja jetzt hauptsächlich über das Bergsteigen gesprochen bis jetzt und unter anderem eh schon über viele Nordwände auch gesprochen, über die Biwaks, über die Taktiken, die man anwendet, um durch Saban durchzukommen. Ich habe dann vor etwa 25 Jahren, nachdem ich 12 Jahre lang auch Kunden durch extreme Nordwände geführt habe als Bergführer, den Schritt in das Feld Organisationsentwicklung und Managementtraining gemacht. Zuerst ja, eben sehr stark outdoor-orientiert, um mit den Teilnehmern von Führungskräftetrainings und Teambuildings klettern und abseilen zu gehen und danach zu reflektieren, was könnte das für das Thema Zusammenarbeit, Führung, große Ziele, Veränderung und so weiter bedeuten. Und das war da scheinbar ein ganz brauchbarer Reflexionspartner auch für die Teilnehmer und habe dann beschlossen, meinen beruflichen Untergrund zu verändern, habe dann systemische Organisationsentwicklung, ein Masterstudium absolviert in Wien und meinen beruflichen Untergrund verändert und vor 20 Jahren dann das Buch geschrieben mit dem Nordwand-Prinzip, das Ungewisse managen, wo ich sozusagen meine Erfahrungen aus dem Bergsteigen und Bergführen in die Bewältigung von Business-Herausforderungen transferiert habe. Und daraus ist dann eigentlich sozusagen mein Vortragsgeschäft entstanden, das mich auf 5 Kontinente und bisher in 29 verschiedene Länder gebracht hat als Keynote-Speaker. Das macht etwa 1/3 bis 40% meines Geschäfts aus. Das andere, die anderen 2/3, 60 bis 70%, bin ich immer in der Begleitung von Veränderungsprozessen in Unternehmen, sind meistens Strategiearbeit oder Strategievorhaben, wo ich mit dem Führungsteam beginne, sich auf eine neue Ambition auszurichten, eine neue Strategie zu definieren, zu erarbeiten, die Zusammenarbeit im Führungsteam zu verbessern, um dann auch das Zusammenspiel mit den nächsten Führungsebenen in Angriff zu nehmen und in der Zusammenarbeit über mehrere Führungsebenen sozusagen für die erfolgreiche Umsetzung der Strategie zu sorgen. Darüber hinaus begleite ich Unternehmen, Unternehmer, Teams auch in komplexen Projekten und in Krisensituationen. Also all das, wo man sozusagen die Erkenntnisse aus dem Bergsteigen kombinieren kann mit einem soliden Werkzeugkasten aus der Organisationsentwicklung, aus der Begleitung von Unternehmern, was ich jetzt seit 25 Jahren mache. In all den Situationen holen mich meine Kunden dann zu Hilfe, wenn sie gerade vor einer geschäftlichen oder unternehmerischen Nordwand stehen.
Ja, bei dem einen oder anderen Projekt, was ich bei dir auf Social Media gesehen habe, war ich gar nicht sicher, ob die Leute dich wirklich für eine Herausforderung brauchten oder einfach nur als Vorwand nutzten, mal richtig coole Erlebnisse im Leben zu generieren. Also ich habe da Workshop-Einblicke gesehen, wo du Leute auf Berghütten oder so gebracht hast, wo dann auch nachher ja wirklich da in den Kommentaren bestätigt wurde, wie grandios das gewesen sein muss da mit dir und so weiter. Deshalb hat mich das ja auch so neugierig gemacht, weil ich finde das halt immer cool, wenn Leute so diese Erfahrung, die man in dem einen oder anderen Bereich gesammelt hat, auf einen anderen Bereich übertragen kann, weil ich habe jetzt auch noch jemand anders in der sozusagen Pipeline hier für diese Interviews im Rahmen des Podcasts, der hat mehrere Weltrekorde im Tiefseetauchen ohne Flaschen gemacht und das ist natürlich auch mit Training und Disziplin und Fokus und all so Sachen und Angstbewältigung verbunden und ich glaube, dass so Menschen wie du, die jetzt auch einfach so Einblicke geben und vielleicht auch nachher eben, das finde ich ja sehr sympathisch, auch sagen, ja, es ist nicht einfach Talent, es ist hart erarbeitet und ich war vielleicht auch gar nicht talentiert, die eben damit ja auch als Vorbild wieder dienen können, um anderen den Mut zu vermitteln, sich vielleicht doch mal einfach auf eine große Reise zu begeben, um zu sagen, das haben andere auch schon geschafft, das schaffe ich, eventuell muss ich es etwas anders machen, eventuell muss ich es etwas modifiziert angehen, eventuell werde ich auch nicht exakt das 1:1 nachbilden können, aber ich kann ja trotzdem Weiterentwicklung erreichen, wenn ich mich auf die Reise mache. Deshalb finde ich immer so einen Austausch spannend, weil gerade jetzt ja auch jüngere Leute zum Beispiel haben ja manchmal das Gefühl, die sind alle erfolgreich, das geht heute alles nicht mehr. Alles, was die vorher gemacht haben, geht heute nicht mehr. Tatsächlich hast du ja jetzt heute nochmal wieder eine neue Facette aufgezeigt, wo du gesagt hast, naja, wir hatten eigentlich die schlechteren Voraussetzungen, während heute ja teilweise in so kleinen Gelee-Päckchen mehr Nährstoffe und Energiebooster drin sind, als du wahrscheinlich in deinem ganzen Brot hattest. Ist es ja einfach so, dass es nicht unmöglich ist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mal an ein kleines mittelständisches Unternehmen denkst, lass mal nochmal ein bisschen in die Praxis einsteigen. Du hast jetzt meinetwegen 15 Leute und da hat der Chef so es noch nicht geschafft, eine zweite Führungsebene aufzubauen. Der ist irgendwie noch so der Ansprechpartner für alle. Der hat das Gefühl, 2, 3 sind ein bisschen engagierter als der Rest. Irgendwie hat er aber auch das Gefühl, so ohne mich läuft gar nichts. Der hat noch keine wirklichen Fähigkeiten erlernt, richtig zu delegieren. Der ist jeden Tag noch telefonisch, wenn er mal Urlaub hat oder so, mit der Firma im Kontakt. Eigentlich läuft noch alles über seinen Schreibtisch. Kaum ein Mitarbeiter hat wirklich Entscheidungskompetenz. Der hat ja unternehmerisch noch eine ganze Menge Hausaufgaben zu meistern. Und das ist ja auch eine Sache, die mit vielen Bereichen zu tun hat, wo du jetzt eben die 3 U's skizziert hast und so. Was würdest du jetzt zum Beispiel so jemanden empfehlen? Wie macht sich jemand auf die Reise, um einfach auch vielleicht eine bessere Firma aufzubauen, in der die Menschen sich besser entwickeln können oder Chancen zu gestalten? Teil mal so ein paar Ideen.
Ja, kann ich ganz aktuell anonymisiert von einem Projekt entwickeln, das ziemlich genau da dazu passt. Unternehmer gegründet vor 12 Jahren, Unternehmen ist angewachsen, mittlerweile 40 Leute fest angestellt, 40 Freelancer im Netzwerk, in Gesamtstärke 80 Leute, keine wirklichen Führungsstrukturen aufgebaut und das Ganze in einem Alter von 62 Jahren, wo er gesagt hat, na, eigentlich muss ich jetzt etwas machen, dass das Unternehmen in 3 Jahren ohne mich läuft. Ja? Durchaus ein Handlungsdruck da und das sind wir ganz einfach über Strategie strategisches Leadership Sparring 1:1 eingestiegen, haben dann das Führungsteam zusammengeholt, also Führungsteam im Sinn von die Leute, die quasi auf Zuruf geholfen haben, irgendwie im Rudel dem Leitwolf das Unternehmen zu führen, und haben da einfach begonnen mit einer Zukunftsausrichtung, mit einer Langfriststrategie, wo wollen wir das Unternehmen hinführen, und haben ausgehend von der Strategie dann begonnen, Prozess für Prozess zu strukturieren im Unternehmen, in einer sehr, sehr pragmatischen Art und Weise. Das Unternehmen, das sich so im Bereich im weitesten Sinn der Erdölindustrie beschäftigt, also Supply Chain Partner ist, haben da Prozess für Prozess eben auf eine sehr hemdsärmelige, pragmatische Art und Weise durchstrukturiert, haben im Zuge dieser Prozessdefinition und Strukturierung dann auch Erwartungen an die Player, an die Führungskräfte unter Anführungszeichen formuliert, die Rollen klarer gemacht, und jetzt kommt so über 1,5 Jahre Begleitung, über mehrere Workshops und Zwischenphasen, wo dann bestimmte Dinge umgesetzt wurden, kommt da sozusagen Struktur rein in die Rollen. Es bildet sich ein tatsächliches Organigramm raus. Wir haben die Besprechungen neu aufgesetzt, strukturiert. Das läuft jetzt alles viel geordneter ab, effizienter ab, und hängt halt damit zusammen, dass gleichzeitig sozusagen Menschen, die das wollen im Unternehmen, also Auftraggeber, Unternehmer, bereit sind, aber auch die eigene Rolle ein Stück zu reflektieren und so zu verändern, dass nicht sozusagen ein Widerspruch entsteht. Ich wünsche mir auf der einen Seite, dass es geordnet, strukturiert nach Prozessen und im Rahmen von klaren Rollenerwartungen läuft, aber eigentlich möchte ich noch immer jederzeit zwischenrufen und genauso agieren wie vor 5 Jahren. Also das ist so quasi ein zweigleisiger Prozess auf zwei Arbeitsschienen. Das eine ist das Leadership Sparring für den Auftraggeber, für den Unternehmer, die eigene Rolle ein Stück auf das weiterzuentwickeln, und auf der anderen Seite die Struktur in das Unternehmen, in das Team, in die Prozesse reinzubekommen.
Okay, ja, wunderbar. Also das ist aber ja auch immer wieder auch schön zu hören, gerade für diejenigen, die jetzt denken, wow, das hat bei mir noch nicht richtig geklappt, ich bin da noch nicht fertig mit allem. Auch andere haben es geschafft. Was andere geschafft haben, lässt sich nachahmen. Das ist ja so ein bisschen das Thema, was wir auch mit Vorbild hier schon illustriert haben. Wenn jetzt jemand im Nachgang den Wunsch hat, mit dir in irgendeiner Form in Kontakt zu treten. Ich würde ja zum Beispiel erstmal empfehlen, sich mit dir über LinkedIn zu connecten und auch vielleicht mal auf anderen Plattformen zu suchen. Du hast so viele Agenturen, die dich als Redner vermitteln. Wenn man nur deinen Namen bei Google eingibt, dann ist es ja teilweise schon schwer, auf deiner Webseite zu landen, weil so viele Leute versuchen, den Traffic abzugreifen, um dich in irgendeiner Form vermarkten zu dürfen. Von daher, das kann der eine oder andere ja auch gerne mal ausprobieren. Wir packen in die Shownotes die Links, die du da gerne reinhaben möchtest. Aber wenn jetzt jemand nur auf der Tonspur folgt, und was würdest du dem jetzt sagen? Wie wäre der ideale Weg, wenn er sich mehr über dich informieren möchte, wenn er mehr von dir lernen möchte, wenn er vielleicht sogar mal mit dir arbeiten möchte? Was wäre dein bevorzugter Tipp, wie man an dich rankommen kann?
Ja, also gerne via LinkedIn, also Vernetzungsanfrage, Nachricht schicken, Rainer mit AI, Petek, Paula, Emil, Theodor, Emil Kaufmann, auf LinkedIn sehr gut zu erreichen. Ansonsten gerne über meine Website rainerpetek zusammengeschrieben.de. Da gibt's über die Kontaktseite ein Formular, und das landet in meiner E-Mail-Inbox. Und ich bin zwar viel unterwegs, schaue meine E-Mails aber regelmäßig durch und antworte in der Regel auch sehr, sehr zügig, ja.
Das kann ich bestätigen. Das ging sehr schnell, ja.
Und lass mich noch ganz kurz zurückkommen zu deiner Bemerkung, der Vorwand das Engagement als Vorwand, weil wir dann auf einer Berghütte sind oder gerade mal einen Iglu bauen oder so. All die Settings, die ich aussuche, die suche ich sehr, sehr absichtsvoll aus, ja. Das kann durchaus ein Business-Hotel sein, das kann aber auch eine Berghütte sein, das kann ein Iglu-Bau sein im Winter, oder auch eine Outdoor-Unternehmung. All das mache ich nicht, damit wir sozusagen nur angenehme Zeit haben, sondern weil ich weiß, dass Veränderung tatsächlich ein anderes Umfeld braucht, dass Veränderung ein anderes Setting braucht und dass es nicht nur darum geht, sehr, sehr kopfig Dinge zu besprechen, sondern tatsächlich zu erfahren, und darauf lege ich in meiner Arbeit sehr, sehr großen Wert.
Ja gut, dann ist es vielleicht auch falsch rübergekommen von mir. Ich fand das wirklich auch beeindruckend, weil ich diese Bilder gesehen habe und habe gedacht, das ist sicherlich dann auch eine Erfahrung, die wirklich nachschwingt. Weil gerade wenn man so in dieser Dozentenrolle mit einem Workshop oder so mit Menschen arbeitet, dann ist es ja teilweise doch unser aller Wunsch, dass auch über den Workshop hinaus Impulse haften bleiben, bestenfalls niemals vergessen werden, die Umsetzung auch stattfindet. Und da, wie gesagt, hatte ich so Bilder gesehen, wo ich dachte, vielleicht entsteht da bei dem einen oder anderen einfach nur der Wunsch, dabei zu sein, weil es alleine optisch schon so ansprechend aussieht, dass er denkt, das muss gut sein. An dem Ort kann man gar nicht performen.
Ja.
Und von daher würde ich sagen, die sollen dir auf jeden Fall mal folgen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Einblicke ins Bergsteigen, für die Einblicke in auch die Erkenntnisse, die sich daraus für das normale Leben ableiten lassen. Und freue mich, wenn ich dich auf einer weiteren, ich sag mal, German Speaker Association, Konferenz dann persönlich treffe oder anderweitig nochmal erlebe. Ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst und dir Zeit hier für dieses Interview genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung, Philipp. Hat großen Spaß gemacht.